Hallo Menschen und herzlich willkommen bei einer neuen Folge des Podcasts ohne Sinn und Verstand. Mein Name ist David Grassoff. Wir haben heute Sonntag irgendwann im November. Es ist wieder ein grauer, verregneter Sonntag. Irgendwie ist das momentan so, ne? Immer grau und verregnet. Aber gut, das ist halt Herbst, das ist Winter. Es hat auch schon gefroren. Tatsächlich musste ich auch schon das erste Mal kratzen. Und was soll ich sagen? Ich habe jetzt so eine Alufolie für vorne für die Scheibe. Das ist schon ganz nützlich, muss ich sagen. Es war ein bisschen nervig, das abends dann immer anzubringen. Aber dafür ist morgens früh die Scheibe schön frei. Und ich muss nur noch die 5 anderen Scheiben kratzen. Aber das bleibt mir auf jeden Fall erspart. Und das ist ja auch immer die Scheibe, die dann halt ja auch wichtig ist, damit man ja was sehen kann. Aber sonst hält sich der Winter gut zurück. Momentan ist es wieder wärmer geworden. Dafür ist es halt echt, Pisswetter. Es ist fisselt draußen, es ist neblig. Und ich war heute Morgen auch schon mal mit dem Köter draußen. Und das sieht irgendwie aus wie in einem englischen Krimi hier, wenn man über die Wiese läuft und da ist der Nebel, der wabert da vor sich hin. Man hat das Gefühl, dass man gleich irgendwie entweder dem Hund vom Baskerville über den Weg läuft oder irgendeine Leiche findet und dann sich plötzlich mitten in einer Folge von Barnaby oder was auch immer befindet. Aber so ist das halt. Davon lassen wir uns auch jetzt nicht weiter runterziehen. Heute ist Sonntag. Heute ist der Tag, wo der nächste Lockdown angekündigt wird. Die Pressekonferenz ist gerade gelaufen. Ich habe jetzt noch nicht die Ergebnisse gesehen. Ich werde mir das gleich mal zusammengefasst durchlesen. Aber ich denke, es wird halt alles wieder dicht gemacht bis nach Weihnachten. Und ja, vielleicht ist es auch mal ganz gut so. Ich muss auch sagen, ich habe auch in weiser Voraussicht schon alle Weihnachtsgeschenke vorher gekauft, beziehungsweise meine Frau hat auch in weiser Voraussicht alle Geschenke schon vorher gekauft. Kann man auch machen. Also gerade Anfang Dezember, was soll das? Wir kriegen dann Geld und dann kann man eben kurz alle Geschenke kaufen, dann muss man auch Weihnachten nicht mehr machen. Ja, ich gehörte auch mal zu der Sorte Mensch oder Mann, der an Weihnachten am 23. oder am 24. vormittags noch irgendwas suchen musste und inzwischen tue ich mir das einfach gar nicht mehr an. Und wir haben einen Teil bestellt und wir haben einen Teil auch im lokalen Handel gekauft, wie es sich gehört. Und wir haben das Geld also aufgeteilt zwischen lokalem Handel und dem Bezos von Amazon. So, sonst was gibt's zu erzählen? Nicht viel tatsächlich, es ist wie immer und es passiert einfach nichts. Man hat so die ersten Termine jetzt so für März so ein bisschen angepeilt. Aber ich habe keine Ahnung, ob das passieren wird. Also wir haben jetzt Januar und Februar habe ich komplett alles weg. Beziehungsweise Februar versuchen wir vielleicht nochmal in Wuppertal was zu machen. Aber ich denke mal, die Chancen stehen da auch nicht mehr ganz so mega geil. Und ja, ich hoffe, dass ab März wieder so langsam geht. Was auch ganz gut wäre, weil im März kommt natürlich auch die TV-Aufzeichnung von meinem Sky-Auftritt beim Quatsch Comedy Club. Ich hab's gut in Erinnerung. Ich glaube, es könnte ein geiler Auftritt gewesen sein. Ob das was bringt, keine Ahnung, weil es halt ja bei Sky gezeigt wird und das ist natürlich schon sehr nischig und das muss man halt haben und aber ich bin da ganz zuversichtlich und gucken wir einfach mal, was dann so passiert. Deswegen, diese Woche ist nicht wirklich viel passiert. Ich habe Black Ops gespielt, also Black Ops Cold War, wie gesagt, das werde ich rezensieren. Nächste Woche kommt die Rezi auch beim Fishpot.com. Fishpot.com passt ja ganz gut, ne, mit dem Podcast Fishpot. Passt irgendwie und deswegen gibt es da nächste Woche meine Black Ops Cold War Rezension. Ich bin tatsächlich sehr angetan, mir gefällt das sehr gut, es ist down to earth, keine Rumhüpferei, mir gehen auch diese Jetpacks Zukunftsgeschissen auf den Sack und bei Cold War ist es halt auch genau meine Zeit. Ich freue mich auch auf nächste Woche, da kommen auch schon die nächsten neuen Karten raus. Und im Zuge von Black Ops habe ich tatsächlich jetzt Warzone für mich entdeckt. Da habe ich immer einen Bogen drum gemacht, weil ich mir dachte, das klingt aber gar nicht so interessant. So Battle Royale ist ja generell so ein Ding, was ja so in den letzten 1-2 Jahren groß geworden ist. Und aber weil Warzone auch ein Teil von Black Ops ist und ich natürlich dann alles spiele, wenn ich es rezensieren will, dann habe ich dann auch Warzone gespielt und bin ein bisschen drauf hängen geblieben, muss ich sagen. Es macht schon richtig Bock. Also für diejenigen unter euch, die das nicht kennen, Call of Duty ist halt einfach ein Ego-Shooter, man läuft rum, erschießt Leute. Und Warzone ist halt so, da wirst dann irgendwie mit 150 Leute auf einer riesigen Karte abgesetzt. Hast nur eine Pistole dabei und musst dann einfach looten. Also looten bedeutet irgendwie versuchen, bessere Waffen zu finden in irgendwelchen Kisten. und dabei die anderen 149 Leute erschießen und töten und gucken, dass man als letzter übrig bleibt. Damit das Ganze ein bisschen spannender ist, ist so ein Umkreis, also es ist so ein kreisförmige Gaswolke, die halt näher kommt und halt alles tötet, was außerhalb dieses Bereiches ist, so dass man immer wieder sich ja bewegen muss und auch in die Mitte gehen muss, um dorthin zu kommen, wo der Kreis immer kleiner wird. Und am Ende ist der Kreis halt wirklich so klein, dass man sich dann auf jeden Fall sehen muss, über den Weg laufen muss. Und dann, dann passiert es halt, dass man irgendwann mal stirbt. Und das ist halt schon krass, weil das sind halt 150 Leute. Und da kann halt viel passieren. Und es macht echt Bock, muss ich sagen. Man kann auch so kleine Aufträge durchführen innerhalb des Spiels, so dass man irgendwie in irgendein Gebiet sichern muss oder irgendein Kopfgeld auftragt. Da kann man zum einen Kohle gewinnen, verdienen, mit dem man dann irgendwelche Abschussserien oder Gasmasken zum Beispiel oder so ein Überlebensset, wo man sich nochmal ins Leben zurückholen kann, kaufen kann an so Stationen. Und diese Aufträge geben dir halt auch noch den Bonus, dass du dann siehst, wie der nächste kleinere Kreis aussieht. Weil natürlich es ist nicht so, dass zum Beispiel am Anfang ein großer Kreis gezeichnet ist. Man weiß, genau da in der Mitte wird das am Ende stattfinden, sondern das bewegt sich halt. Und durch diesen Aufträge hast du halt die Möglichkeit, die weiteren Kreise zu sehen und dich schon mal so ein bisschen zu platzieren. Und da gibt's halt viele Möglichkeiten, wie man das spielen kann und will. Und es gibt halt Leute, die direkt auf die Moppe hauen und dann irgendwie da landen, wo alle anderen landen. Und dann, man sieht, dass am Anfang der Killcount relativ hoch ist. Ich bin immer so ein bisschen, ich gucke, dass ich mal außerhalb lande und ein paar Missionen mache und schon mal ein bisschen coole Waffen mir suche und dann irgendwie versuche, so Richtung Zentrum zu gehen und mich da zu verbarrikadieren. Und ich muss sagen, es läuft eigentlich ganz gut. Ich glaube, ich habe inzwischen so 35 bis 40 Spiele gemacht. Und davon 10 unter den Top 25 gelandet und ich glaube sogar 5 unter den Top 10 oder Top 5 und einmal sogar gewonnen. Und da war ich ganz stolz drauf gestern und, war es gestern? Gestern oder vorgestern, ich weiß gar nicht mehr. Und dann habe ich mir gedacht,
wer wollte ballern? Oh, hat er gekriegt.
Ja, wobei ich muss sagen, es war auch viel Glück mit dem Spiel. Also es ist halt so, diese Gaswolke kommt halt näher. So, und dann gibt's halt einen ganz kleinen Kreis. Ich glaube, es waren noch 4 Leute übrig. Ich hatte mich irgendwo verschanzt und darauf gewartet, dass die anderen sich einfach erschießen, weil ich bin jetzt auch nicht der beste Schütze. Also klar, ich kann hier und da auch mal einen Kill machen, wenn ich mich von hinten anschleiche oder wenn ich mal schneller reagiere. Aber so auf Entfernung bin ich nicht der geilste Schütze der Welt. Und dann habe ich mich ein bisschen verschanzt und dann war der Kreis so klein, dass der nächste sich bewegt hat. Das heißt, man musste sich bewegen. Und dann bin ich dann rausgelaufen, hatte eine Gasmaske, dadurch bin ich nicht sofort erstickt und bin dann irgendwie erschossen worden. So, und da waren irgendwie nur noch 3 Leute übrig und da bin ich erschossen worden, lag am Boden, die anderen sind weitergelaufen. Ich hatte aber noch so ein Wiederbelebungsset, konnte mich dann wiederbeleben und in so ein Haus kriechen. Und als ich das dann tat und mich dann ins Haus versteckt habe, hörte ich dann plötzlich so, sie haben gewonnen. Wahrscheinlich, weil der eine irgendwie den anderen erschossen hat und der andere dann durch die Gaswolke halt kaputt gemacht worden ist. Und dann hatte ich halt durch geschicktes Verstecken, habe ich es geschafft, dieses Spiel zu gewinnen. Aber es macht tatsächlich echt Bock. Und es ist auch nicht so stressig wie das normale Call of Duty, wo man halt die ganze Zeit auf Zack sein muss. Sondern man muss halt schon gucken, man muss so ein bisschen schleichen und so. Und das, wie gesagt, ich bin da, es hat mich so ein bisschen angefixt, muss ich sagen. Macht echt Bock. Ist manchmal ein bisschen frustrierend, weil dann hast du so deinen ganzen Kram zusammen, den du brauchst, um dich halt dann irgendwie so Richtung Zentrum zu bewegen und zu gucken, dass du dir dann ein gutes Versteck findest. Und dann wirst du halt einfach von irgendjemandem, der schon in einem Haus sitzt, erschossen oder der irgendwie hinter irgendeiner Mauer sitzt. Also da wird halt viel gesessen und gewartet. So, und das ist ja auch Teil so ein bisschen der Taktik des Spiels. Und es ist halt einfach nervig, wenn du irgendwo in einem Haus reingehst und da sitzt halt einfach einer in der Ecke und er schießt dich so aus dem Nix und denkst dir so, okay, ich habe einfach nur den Fehler gemacht, indem ich hier vorbeigekommen bin. Aber gut, also wie gesagt, macht echt auf jeden Fall Bock und ich bin gespannt, wie es jetzt mit Black Ops weitergeht. Aber ich wollte eigentlich auch nicht die ganze Zeit über Videospiele sprechen, was ich jetzt getan habe. Tatsächlich sehe ich gerade hier 9 Minuten lang. Aber was soll ich machen? Das ist halt das, was ich im Moment auch mache. Von daher, erzähle ich halt davon. Ich wollte heute eigentlich ein bisschen so berichten ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, nämlich über die Leute, die ich alle so schon mal kennengelernt habe, die einen prominenten Status haben. Was ganz interessant ist, ich habe das, glaube ich, schon mal gesagt, wenn unser Sonnensystem so die Prominenz Deutschland ist, mit, sagen wir mal, in der Mitte der prominenteste Mensch Deutschlands, wobei ich keine Ahnung habe, wer der prominenteste Mensch Deutschlands ist, vielleicht Thomas Gottschalk oder so. Wobei, das ist auch total unterschiedlich. Heutzutage durch diese ganzen Diversifizierung durch Instagram, durch YouTube, gibt es so große Stars, die einfach kein Arsch kennt, wenn er nicht gerade in dieser Nische sich bewegt. Es gibt halt einfach so Nischengrößen, die zwar in dieser Nische einen prominenten Status besitzen, wahrscheinlich ist das in der Comedy genauso, wobei, also so ein Luke Mockridge kennt man natürlich auch einfach, weil er im Fernsehen stattfindet, aber es gibt halt viele, viele Leute, die im Fernsehen nicht stattfinden, zum Beispiel ganz viele Instagrammer, gut, wenn die nicht gerade hier im Sommerhaus der Stars sind, wobei, also dann bekommen die Ruhm, aber jetzt nicht, weil sie was können, aber gut, das tun sie ja bei Instagram auch nicht, also im Endeffekt tun sie das, was sie am besten können, nämlich nichts können, meistens ein bisschen gut aussehen und hohl sein und dann geht man halt zu Sommerhaus der Stars und dann bekommt man da schon mal so ein bisschen mehr Fame, als das man halt vorher schon hatte. Aber es gibt halt so viele Leute, die einfach auch riesige Klickzahlen bei YouTube und so ein Kram haben, die man einfach gar nicht kennt und die man auch gar nicht kennen möchte. Also ich wäre froh gewesen, wenn ich so jemand wie Knossi oder wie der Idiot da heißt, nicht kennen würde, weil das tut mir echt leid. Das ist einfach, da gibt es echt Leute, wo ich mir echt denke so, ey, Junge, ey, so tief ist unsere Gesellschaft schon gesunken, dass wir so eine Scheiße angucken. Hat es schon immer gegeben. Das haben sich wahrscheinlich auch Leute gedacht über Sachen, die ich gesehen habe. Aber das ist oft manchmal echt bitter, dass man sich denkt so, wow, das hat ja qualitativ überhaupt gar nichts zu bieten. Und das ist ja das Problem, dass ja, auf der einen Seite ist natürlich der alte weiße Mann, der da durchkommt, der sich denkt, irgendwie früher war alles besser. Aber auf der anderen Seite kann ich das doch auch vom Unterhaltungswert einigermaßen einschätzen, weil ich ja selber Unterhaltung mache. Und es gibt halt so gewisse Sachen, wo ich mir einfach denke, die haben halt einfach keinen Unterhaltungswert, außer Voyeurismus zum Beispiel, weil bei diesen ganzen Sommerhausgedönsen oder auch dem Dschungelcamp und so, das hat nur den Unterhaltungswert, dass sich Leute drüber unterhalten und dass man halt so einen gewissen Voyeurismuswert hat. Und bei diesen YouTube-Typen manchmal denke ich mir so einfach nur, ey, Jungs, hat man euch ins Gehirn geschissen oder auch manchmal auch Mädels, hat man euch ins Gehirn geschissen. Und das hat einfach kein Mehrwert. Das ist einfach nur Dreck, ist einfach nur Unterhaltungsdreck. Das ist halt einfach nur, ja, so, keine Ahnung, Unterhaltung für dumme Leute. Aber gut, das muss es wohl scheinbar auch geben. Und also ich will nicht, dass ich jetzt sagen würde, dass ich intelligent bin, aber also gewisse Sachen muss man sich jetzt einfach nicht angucken. Dann weiß ich nicht, wenn man nicht gerade irgendwie eine Hohlbirne ist. Und das ist halt manchmal echt ziemlich erschreckend. Ich komme jetzt auch gar nicht auf den Namen von diesem komischen anderen YouTube-Typen, den sie da jetzt irgendwie auch wieder wegen irgendwelchen Sexismus-Vorwürfe an einem Hammelbeine gepisst haben. Und dann gibt's halt auch, das ist auch so eine ganz toxische Welt, diese Gamer-Welt. Das ist auch manchmal, was da so rumläuft, diese ganzen ungefickten Typen, die einfach nur irgendwie zu Hause sitzen und die ganze Zeit nur zocken und überhaupt gar nicht mal an irgendeinem Sozialleben teilnehmen, die auch so eine leichte Tendenz halt dazu haben, halt in diese rechte Ecke dann abzudriften, weil die einfach ihre Unzufriedenheit nur so verarbeiten können. Das ist auch manchmal so eine ganz, ganz seltsame Geschichte, die sich da so auftut. Und sind halt einfach oft Männer. Da muss man einfach mal so sagen. Das Problem ist echt oft sehr männlich. Und das ist selten, dass mal irgendeine Uschi austickt. Und Frauen sind da, glaube ich, berechnender. Wenn die jemanden töten, dann, weil sie wollen und nicht einfach, weil sie durchdrehen und durch die Stadt mit dem Auto fahren, Leute umnieten oder in eine Moschee eindringen oder was auch immer. Und Typen sind da einfach gefährlicher, muss man einfach mal so sagen. So, ich erzähle dir einen Bullshit, wobei ich eigentlich gar nicht darüber reden wollte. Also, ich komme jetzt nochmal kurz zurück. Und ich bin so ein bisschen abgeschweift, wie man merkt. Wenn jetzt die deutsche Prominenz unser Sonnensystem wäre, wäre ich so ein bisschen wie der Pluto. Also ich habe mal dazu gehört, als ich mal kurz bei TV Total war, inzwischen ist mir mein Planetenstatus aber wieder aberkannt worden und mich kennt irgendwie jetzt nicht wirklich jemand, obwohl den Pluto kennt man. Aber man könnte, wenn man Pluto sagt, würden die meisten an den Hund von Mickey Mouse denken. Also und weniger an einen Planeten wahrscheinlich. Also nicht mehr Planet, sondern jetzt irgendwie, keine Ahnung, was ist er eigentlich jetzt? Ein Mond? Nee, auch nicht. Das ist halt irgendwie ein Stein, der durch Weltall fliegt. Und ja, ich bin so ein bisschen wie der Pluto. Also ich habe Blickkontakt zu vielen bekannten Leuten gehabt und bin auch mit vielen bekannten Leuten auch schon aufgetreten. Aber ich gehöre irgendwie nicht dazu. Ich bin nicht prominent, mich kennt einfach gar keiner. Also außer vielleicht außerhalb meiner eigenen kleinen Blase und der Leute, die mich hier beim Podcast zuhören, kennt mich keiner und nimmt mich auch keiner wahr. Und das ist aber auf der anderen Seite auch ganz angenehm, weil wie gesagt, ich bin ja auch jemand, der gerne seine Ruhe hat. Von daher ist das jetzt nicht das Allerschlimmste. Aber ich habe halt tatsächlich einfach viele, viele Leute schon gerade aus dieser Comedy-Szene, also ausschließlich was aus der Comedy-Szene kennengelernt, die schon etwas höheren Status haben oder die man durchaus als prominent bezeichnen kann. Für einige sind mit mir prominent geworden, also an mir vorbei prominent geworden, wie zum Beispiel so ein Luke Mockridge und so ein Kristall. Das sind beides auch komplett unterschiedliche Typen. Also wie gesagt, ich wollte heute mal so ein bisschen erzählen, welche Erfahrungen ich mit den Leuten gemacht habe. Ich fange jetzt mal mit dem Luke an. Luke ist jemand, der ähnlich angefangen hat wie ich. Vor, keine Ahnung, 8, 9 Jahren tatsächlich auch so Comedy-Bühnen zu spielen und so kleine Comedy-Bühnen und der relativ schnell ja dann auch relativ erfolgreich wurde, einfach durch, er kann halt einfach viel. Das ist halt, ich glaube, Luke ist halt kein besonders guter Comedian oder kein besonders guter Stand-Up-Comedian, aber er ist halt einfach ein cooler Typ und er ist halt ein Vollblut-Entertainer durch. Er kann singen, er kann tanzen, er kann halt vieles. Und seine Shows sind halt eher so Entertaining-Comedy-Shows. Ist jetzt nicht unbedingt meine Lieblingssorte von Comedy, aber muss man halt akzeptieren, was heißt muss man akzeptieren, muss man auch respektieren, dass er das, was er macht, macht er halt sehr gut. Und was ich bei Luke halt sehr zu schätzen weiß, ist halt, dass es jemand ist, wie gesagt, ich kenne ihn, wir sind zusammen mal in Köln auf einem Gymnasium, in einem Gymnasium in einer Aula aufgetreten, also aus diesen Zeiten kenne ich ihn noch. Und wenn man sich trifft, man begegnet sich halt immer auf Augenhöhe. Ich glaube, das hatte ich auch schon mal gesagt hier in diesem Podcast, es ist halt nie das Gefühl, dass man bei ihm hat, dass er irgendwie jemanden von oben herab jetzt komme ich gerade nicht auf den Namen, von oben herab. Das Schlimme ist ja, ich weiß genau, wie ihr euch gerade fühlt. Also, weil ihr habt diesen Namen gerade, ihr wisst, was ich sagen will. Aber das hilft mir jetzt gerade nicht. Also, es ist ja keiner da, der mir diesen, ihr könnt jetzt im Auto sitzen oder zu Hause oder joggen und mir das zurufen. Aber ich würde trotzdem nicht auf den Namen kommen, weil ich höre das ja nicht und ich weiß, wie ihr euch gerade fühlt. Das ist so ein Cringe-Moment, ich weiß es nicht, ist es so. Also, der einen von oben herab. Irgendjemand wird es mir gleich bei Twitter schreiben. Das ist echt krass, ne? Wie ein Wort manchmal so gar nicht so da ist, aber auch nicht. Und ich bin aber froh, dass ich in der Lage bin, das momentan auch, was heißt momentan, dass ich das überhaupt in der Lage bin zu überbrücken, indem ich einfach Bullshit laber. Das ist so ein Bühnending, was man lernt, wenn man merkt, so als Moderator halt funktioniert gerade so überhaupt gar nichts. Einfach Bullshit labern, irgendwie gucken, dass man trotzdem noch so unterhaltsam bleibt, aber trotzdem darüber nachdenken. Also manchmal ist das ja auch so, dass man auf der Bühne sein Material vergisst und wenn man aber weiterspricht, man muss halt weitersprechen, man kann ja nicht auf der Bühne stehen bleiben und sagen so, am besten ist, man spricht es an, sagt, oh fuck, ich weiß gar nicht, was wollte ich als nächstes überhaupt machen, weil während man redet, kann man darüber nachdenken, das ist auch so eine Fähigkeit, keine Ahnung, ob das bei anderen Rednern auch so ist, dass wenn wir jetzt auf der Bühne stehen als Comedian und reden und unser Material runterrattern, dann können wir nachdenken. Wir denken über das Nächste nach, wir denken darüber nach, warum lacht die Person da vorne nicht, warum kriege ich die nicht zum Lachen, während der ganze andere Raum lacht oder warum ist das Licht da hinten so hell, warum gucke ich da überhaupt jetzt gerade rein und das passiert alles, während ich mein Material aufsage. Es ist nicht immer ideal, also ideal ist tatsächlich, wenn man so in dem Moment drin ist. Es gibt auch so eine Mischung aus beidem, dass man in dem Moment durchaus drin sein kann, aber trotzdem sich darüber Gedanken macht, was dann sozusagen als nächstes passieren muss, weil man hat ja dieses ganze Zeug, was man ja auf der Bühne erzählt, hat man ja im Kopf, ist ja nicht wie jetzt, dass man einfach so lose Bullshit drauf losredet, sondern man hat das Zeug ja im Kopf, also man weiß schon, wo man so hin will und deswegen kann man sich das auch zurechtlegen, also man sollte das auch vorher immer machen, dass man vorher schon so ungefähr weiß, welchen Weg man gehen will mit seinem Material auf der Bühne, dass man halt schon so ein bisschen so den nächsten Step irgendwie im Kopf abarbeiten kann, während man aber da ist und was anderes erzählt, wobei, also ja, es gibt da auch unterschiedliche Meinungen, also es gibt Leute, die sagen, man muss halt immer komplett im Moment sein, weil man sonst ein bisschen abwesend wirkt, aber das ist halt auch so eine Art Mechanismus. Kommt natürlich auch mal ein bisschen auch drauf an, was vom Publikum zurückkommt. Also wenn das Publikum gerade voll abgeht und du voll abgehst, dann bist du natürlich mehr im Moment, als wenn das jetzt nicht so wirklich funktioniert und du hast einfach mehr Zeit, darüber nachzudenken, über alles Mögliche, über Weltfrieden und was irgendwelche Leute jetzt wieder geschrieben haben bei Twitter oder was auch immer. So, und in der Zeit hätte mir eigentlich einfallen können, was ich sagen wollte, wenn ich sage, Luke ist jemand, der einen nicht von oben herab begegnet, sage ich jetzt einfach. Begegnet ist ein gutes Wort, ist nicht das, was ich sagen wollte, aber es ist ein gutes Wort. Und das finde ich halt sehr angenehm. Und man kann sich halt mit ihm auch super über Comedy unterhalten und über Stand-Up unterhalten. Ist halt einfach ein echt netter Kerl, nicer Dude. Aber man muss natürlich auch sagen, ist jetzt nicht so, dass ich auf täglicher Basis mit ihm zu tun habe, sondern man läuft sich vielleicht ein, zwei Mal pro Jahr auf irgendwelchen Comedy-Bühnen und irgendwelchen anderen Sachen über den Weg. Also es ist jetzt nicht so, dass wir täglich Kontakt hätten. Ja, der andere, der aus der Generation mit hochgekommen ist, ist tatsächlich Kristall. Kristall ist halt ein unglaublich guter Comedian eigentlich. Also ich sage jetzt eigentlich, weil mir sein Zeug einfach nicht gefällt. Also er macht halt Sachen, die mir persönlich nicht gefallen, wo ich auch das Gefühl habe, so, das ist nicht er. Ich glaube, es gibt mehrere verschiedene Arten von Comedians. Es gibt halt Comedians, die sehr auf Karriere aus waren. Und ich glaube, Chris war halt so einer. Keine Ahnung, vielleicht lag es darum, dass er halt ein kleiner, dicker Junge war, dass man immer gehänselt hat früher. Was ja die Geschichte vieler von uns Comedians ist. Also ich war ja auch jetzt eher der Nerd und war jetzt auch nicht der coole Junge auf der Schule, sondern eher das Gegenteil. Ich glaube, das ist etwas, was viele Comedians gemeinsam haben, auch gerade weil wir halt dann Comedy als überlebenswichtig erachten. Und er ist ein richtig guter Comedian. Also er hat gutes Timing, er kann auch supergeil Crowdworken, also mit dem Publikum Sachen machen. Und aber ihm war halt immer wichtig, Karriere zu machen. Da waren halt immer so ein Zweierteam, das war er und Alain Frey. Und man hat bei den beiden gemerkt, dass die halt schon sehr ehrgeizig sind. Und das hat ja bei beiden in verschiedenen Größenordnungen ja relativ gut geklappt. Also Kristall ist halt Kristall jetzt, ist halt der neue Mario Barth. Und Alain Frey ist ja, glaube ich, bei Rebel Comedy untergekommen und der macht halt so sein Ding. Und der Weg gefällt mir tatsächlich besser. Ich finde halt, was Alain macht, er macht halt Stand-Up, er ist halt Comedian, glaube ich, auch sogar jetzt eine Agentur aufgemacht, wo unter anderem der Kollege Sertac Butlu da ist. Das finde ich schon ganz angenehm. Und was Chris halt macht, er macht halt Kristallsachen. Halt jetzt eine Fernsehshow mit Mario Barth und Oliver Pocher. Also ich find's nicht gut, ich mag das nicht, das ist für mich halt irgendwie alles so ein bisschen, keine Ahnung, es ist halt einfach nicht gut, also gefällt mir einfach nicht. Ich weiß, ich will jetzt auch niemanden dissen oder so, er macht halt sein Ding und gut ist. Ich glaube, der war auch mal irgendwann angepisst, weil ich in so einer, es gibt halt so eine interne Meme-Gruppe, wo ich so ein Meme über ihn gemacht habe, weil es irgendwie mal so dieses Spiel bei so einer Fernsehshow gab von ihm, die Nase putzen. Dick oder schwanger und ich hatte da irgendwie ein lustiges Meme drüber gemacht und das hat ja wohl den falschen Hals bekommen, seitdem kann er mich nicht mehr leiden, ist mir aber auch egal, weil es hat ja keinen Effekt auf alles, was ich mache, also wir stehen uns ja nicht im Wege und ich stehe ihm ja auch nicht im Wege, aber ich finde halt, wenn du nicht über dich selber lachen kannst, dann was bist du eigentlich für ein Comedian? Und na gut, es ist halt, wie gesagt, es braucht halt solche und solche, aber mir gefällt halt nicht, was er macht. Das wird ihm wahrscheinlich ziemlich egal sein, aber gut, das wollte ich einfach mal so gesagt haben. Wobei, Mario Barth ist auch so ein Fall, das ist jetzt jemand, den kenne ich nicht persönlich, aber das Interessante bei ihm ist halt, ich kenne halt viele Leute, die ihn kennen, wie gesagt, ich habe dieses Prominenzlevel, mein Prominenzlevel ist, wenn ich den nicht selber kenne, ich kenne zumindest jemand, der den kennt. So, und ich habe viele Leute schon kennengelernt, die Mario Barth halt kannten und alle hatten irgendeine Scheißstory über den, also irgendwas Unangenehmes. Und ich glaube einfach, aufgrund dieser verschiedenen Geschichten und aufgrund auch der Menschen, die ihm nahe standen und hinter ihm mit ihm gebrochen haben, kann man sich schon sehr gut Bild darüber machen, dass es halt eine ziemlich unangenehme Drecksau ist. Also ich würde jetzt nicht, nee, Drecksau habe ich jetzt nicht gesagt, eine ziemlich unangenehme Person ist. Ich sage das aus der Sicht jemanden, der ihn nicht kennt. Also vielleicht ist der ja echt der niceste Dude der Welt, aber aus das, was ich sozusagen gehört habe, würde ich mir eher zusammenreimen, dass das nicht so der Fall ist. Aber wie gesagt, ich bin da vorsichtig, ich nur hören sagen. Dann habe ich kennengelernt jetzt Johann König, den kannte ich tatsächlich auch schon mal, da bin ich auch mal mit aufgetreten im Juxmix-Show vor 8 Jahren. Lustigerweise bei Johann ist das so, den habe ich erst irgendwann mal gesehen in Duisburg als Zuschauer, weil wir da Karten bekommen hatten für den Abend. Und ein Jahr später, auf den Tag genau, bin ich mit ihm bei einer Juxmix-Show in Köln aufgetreten und habe ihn da kennengelernt und jetzt halt wieder getroffen bei der TV-Aufzeichnung vom Quatsch Comedy Club in Berlin. Und ist einfach ein netter Typ. Also ich habe mich auch nicht megamäßig mit dem unterhalten. Ich glaube, der ist tatsächlich auch so ein bisschen verpeilt, wie der immer so auf der Bühne wirkt. Ich glaube, der ist auch so ein bisschen so. Und aber ist halt echt ein netter Kerl. Also was anderes kann ich nicht sagen. Also wie gesagt, die paar Worte, die wir miteinander gewechselt haben, waren sehr nett. Und er hat sich auch nach meinem Auftritt erkundigt, wie ich meinen Auftritt fand. Und das war halt schon mehr, als andere Leute da getan haben. Und das fand ich schon sehr, sehr nett und sehr angenehm. Ähnlich, wie gesagt, mit Thomas Hermanns, den hatte ich ja da kennengelernt bei der Quatsch-Comedy Show, der mir tatsächlich auch hinterher noch ein Lob dagelassen hat. Ich hatte eine tolle Energie auf der Bühne und ja, auch ihn habe ich nur im Rahmen dieser TV-Aufzeichnung kennengelernt und das war einfach auch nett und macht einen super netten Eindruck. Ähnlich wie tatsächlich auch Cindy aus Marzahn, und die ich tatsächlich mit von den Promis so am angenehmsten fand. Ich glaube, sie ist sehr professionell. Also ich hatte auch mit der jetzt nicht wirklich viel Kontakt, nur ein, zwei Worte gewechselt, aber das lief halt sehr professionell ab und auch da hatte man das Gefühl, dass man sich so einigermaßen auf Augenhöhe begegnet. An dem Abend war auch da Ingo Appelt, mit dem habe ich wirklich nicht wirklich viel zu tun gehabt, aber ich fand ihn auch vom Typ her eher unangenehm, sag ich mal. Also das ist jetzt nicht unsere, vielleicht, also ich kann das nur immer, ne, das ist immer so aus einer Gefühlswarte heraus gesagt. Also ich maße mir da jetzt nicht an, die Leute zu kennen und mir da irgendwie ein Urteil drüber zu machen, aber ich kann ja nur das erzählen, was ich in dem Augenblick sehe oder fühle oder wie ich mich in der Gegenwart von gewissen Leuten sehe oder fühle. Und ich will jetzt auch niemanden dissen, aber ich fand den einfach so unangenehm vom Typ her. Also auch so, es hat so ein Ed Hardy Glitzersteinträger, der viel über seine Ex-Frau gemoppert hat und Witze über seine Ex-Frau gemacht hat. Das ist halt irgendwie so Altherren-Niveau, finde ich. Und das ist halt irgendwie nicht meine Welt. Ich würde es einfach mal sagen, ist halt nicht meine Welt und ist auch nicht meine Wellenlänge. Von daher ist es auch ganz gut. Man muss ja auch nicht mit jedem können. Das ist ja, ne, das ist ja auch so ein Ding. Es gibt ja auch Leute, für die ich durchaus ein rotes Tuch bin und die vielleicht mit mir nicht können oder mich halt unangenehm finden. Dann ist das auch vollkommen okay. Ich finde, das ist halt, ist wie bei Hunden. Also wenn sich zwei Hunde begegnen auf der Straße, wenn man mit denen unterwegs ist, da gibt's halt Hunde, die können sich riechen und es gibt halt Hunde, die können sich nicht riechen. Das hat ja auch was mit dem Geruch zu tun, mit den Pheromonen. So Klugscheißer Grasi hat wieder zugeschlagen. Nein, also es ist ja wirklich so. Und man sagt ja, dieses Riechen können, das ist manchmal so. Es gibt halt Leute, die empfindet man eher als unangenehm. Es gibt halt Leute, die sind halt einfach, ja, nett. Und also ich kann aber aus meiner Warte aus sagen, dass ich viele Leute kennengelernt habe, die eigentlich auch eher nett waren, gerade die Promis. Also die haben oft auch nie was zu beweisen. Also zum Beispiel eine meiner ersten prominenten Begegnungen war tatsächlich der unglaubliche Heinz, der damals ja auch wesentlich größer war, als er heute noch ist. So vor 10 Jahren, 9 Jahren war der schon recht bekannt. Und der war super, zum Beispiel super nett. Mit dem verstehe ich mich heute auch noch super. Und viele Leute auf diesem Niveau, mit dem man, die man da kennengelernt hat, hat man einfach ein freundschaftliches, nettes Verhältnis, ohne jetzt darüber hinaus irgendwie, keine Ahnung, sich jetzt da irgendwie täglich auszutauschen. Zum Beispiel mit Jan van Weide, den man jetzt übrigens auch sehen kann bei Binge Reloaded, was ja eigentlich so eine Art neues Switch ist. Guckt euch das mal an bei Amazon. Die Gags sind, na, so lala, ist ein bisschen in den 90ern stecken geblieben, aber die Performances und die Masken sind einfach großartig. Und da macht es wirklich Spaß, den Kollegen Jan van Weide zuzugucken. Und das ist zum Beispiel jemand, mit dem ich mich sehr gut verstehe, der einfach auch super nett ist und mit dem man gut quatschen kann. Genau wie David Kebekus, der Bruder von Caroline Kebekus, auch ein sehr nicer Dude. Auch jemand, mit dem man gut über Comedy reden kann, der ein gutes Verständnis für das Thema hat. Seine Schwester bin ich nur einmal begegnet oder glaube ich zweimal im Punch Club in Solingen. Auch das waren halt immer so sehr kurze Begegnungen. Man ist sich mal beim Durchgehen des Materials hinten im Backstage mal entgegengelaufen, aber auch da nichts Negatives zu sagen. Tatsächlich auch nicht über Olli Pocher. Olli Pocher kam damals mit seiner Entourage, also er hatte so zwei, drei Leute dabei zur Show. Wir waren alle im Backstage und er ist erstmal durchgegangen und hat allen Hallo gesagt. Und gut, was er auf der Bühne gemacht hat, hat mich jetzt nicht angesprochen. Da waren auch Gags dabei, die Twitter schon durchgespielt hatten. Aber so vom Typ her ist der, eigentlich macht er einen netten Eindruck. Also wie gesagt, es ist ja halt immer, man hat natürlich immer nur diesen ersten Eindruck und diesen oberflächlichen Eindruck bei vielen, die man halt so kennengelernt, genau wie Simon Große Johann, da hatte ich ja mal, war ich mal in meiner Fernsehshow dabei. Ich glaube, das hieß Die große Rache. Es war so eine Art versteckte Kamera und wir sollten halt in so einem Club in Köln, ich und eine Kollegin Anna Barbori, die übrigens jetzt auch eine ziemlich bekannte Podcasterin ist, wie ich letztens irgendwie gehört habe, ich weiß gar nicht, ob die Anna heißt, aber Barbori mit Nachnamen. Auf jeden Fall spielten wir einfach Comedians und da war so ein Typ, der sich selber sehr lustig fand und der halt einfach bei einem Club auftreten sollte und es sollte halt einfach nicht funktionieren. Bei uns wären die voll abgegangen über die die hätten halt über jeden Kack-Joke gelacht, auch vom Simon Gose Johann, und bei ihm hätten sie halt gar nicht gelacht. Das war halt so der Prank, wie man heutzutage sagte. Früher war es versteckte Kamera, heute ist ja Prank. Und die Fernsehshow war richtig scheiße. Kann man sich sogar noch angucken, glaube ich, bei Sat.1 in der Mediathek, wer da die Muße zu hat. Ich habe einfach das gemacht, was ich immer mache. Ich bin auf die Bühne und habe Stand-Up-Comedy gemacht. Von daher war es für mich noch erträglich, aber auch lustig, dass die Sendung dann direkt danach, glaube ich, auch eingedampft worden ist. Genau wie TV Total, nachdem ich da war. Genau wie das Pascha jetzt zugemacht hat, nachdem ich da war. Wobei das wahrscheinlich eher am Corona lag. Aber ich bin, glaube ich, so der Umbringer der Fernseh- und Puffs. So. Der Fernseh und das war ein geiler Satz, oder? Ich bin der Umbringer der Fernseh und Puffs. So, das schreibe ich mir jetzt auf die Visitenkarte. Ich sehe schon, wir haben gleich schon wieder die 30 Minuten voll. Auch heute wieder so ein Ding, wo ich mir denke, so, fuck, ich weiß gar nicht, worüber ich alles reden soll. Und jetzt bin ich schon wieder fast bei 30 Minuten. Ja, was soll ich noch sagen? Thorsten Sträter, wie gesagt, über alles erhaben, cooler Typ, ein nicer Dude, einfach ein netter Mensch, ein guter Mensch vor allem. Genau wie Hennes Bender und Gerry Streberg, die drei von der Tankstelle, von der SBS-Tankstelle sozusagen. Die sind einfach alles echt nette Typen, mit denen man sich gut unterhalten kann. Gerade so Nerd-Kram und so, einfach am Boden geblieben. Einfach auch nett und freundlich und coole Typen. Wenig Frauen sind dabei vorgekommen, fällt mir gerade an. Tané, die jetzt auch bei Binge Reloaded mitmacht, auch eine super nette, mit der man sich gut unterhalten kann. Die fand ich auch immer sehr, sehr angenehm, so vom Typ her. Wen kenne ich denn noch? Wen habe ich denn noch kennengelernt? Ich glaub, jetzt muss ich ein bisschen Gas geben. Ich bin ja schon bei 30 Minuten. Ich glaube, so viele sind es auch gar nicht mehr. Und wenn, dann haben sie jetzt Pech gehabt. So, ich habe die 30 Minuten jetzt hier durchgehend durchgelabert. Und ich hoffe, ich habe mir nicht allzu sehr viele Feinde gemacht. Wenn ja, Pech gehabt, scheiß der Hund drauf. Zur Not kann ich ja immer noch Warzone spielen. Vielen Dank fürs Zuhören. Nächste Woche gibt's die letzte Folge vor der Winterpause, weil irgendwann ist auch mal gut. Und dann gucken wir mal, wie es weitergeht im Januar. Ob es weitergeht, wie es weitergeht. Vielleicht bin ich bis dahin auch völlig verwahrlost und ich kriege meine Jogginghose nicht mehr auf und runter, weil die jetzt auch noch an mir dran klebt. Und ich spiele einfach nur den ganzen Tag noch Videospiele. Vielleicht ist das mein Leben in Zukunft. Vielen Dank fürs Zuhören und bis dann. Ciao.